swissinfo.ch präsentiert. Geldcast. Der Geldpolitik-Podcast mit Fabio Ganetsch.
Herzlich willkommen. Mein Gast heute ist Jan Egbert Sturm. Er ist Professor an der Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich und einer der renommiertesten Konjunkturprognostiker der Schweiz. Und wir treffen uns hier in den Räumlichkeiten der Konjunkturforschungsstelle. Es ist alles ruhig und verlassen, nur die Fensterputzer und Putzerinnen sind hier. Und ich bin zum ersten Mal raus aus meinem Homeoffice und auch Sie sind zum ersten Mal raus aus dem Homeoffice. Sie arbeiten am Bodensee. Wie haben Sie diese Zeit erlebt?
Ja, tatsächlich. Wir sind schon einige Weile im Homeoffice drin. Das ist natürlich anders, als es normalerweise ist. Man hat sich doch recht schnell umgestellt. Man hat gelernt, die technischen Möglichkeiten zu nutzen, um mit den Mitarbeitern in Kontakt zu bleiben. Aber trotzdem, man sehnt sich schon ein bisschen wieder an die Normalität zurück.
Sie sehnen sich zurück an die Normalität und endlich wieder im Büro heute mit mir hier. Es freut mich sehr. Sie erstellen Konjunkturprognosen mit der Konjunkturforschungsstelle. Sie organisieren Konferenzen, Sie halten Lehre, Sie machen ganz, ganz viele Sachen. Sie sind ein gefragter Politikberater. Wie muss ich mir diese Tage vorstellen, in diesem Lockdown ganz am Anfang? Es muss extrem hektisch gewesen sein für Sie.
Es war tatsächlich sehr hektisch. Es ist kaum noch vorstellbar, wie die ersten Wochen verlaufen sind. Wir waren im stetigen Kontakt mit sowohl die Medien als auch Politiker, als auch die eigenen Mitarbeiter, weil auch wir natürlich intern alles umstellen mussten. Wir mussten neu denken. Wir haben bis jetzt immer gedacht, mit Monatsdaten und Quartalsdaten etwas über die Konjunktur sagen zu können. Ist normalerweise auch so. Aber natürlich in so einer Phase, wo man wirklich jeden Tag anders ist, so man nicht weiß, wie der nächste Tag wieder aussieht, da ist schon alles anders.
Was heißt das für Sie, morgens um 6 auf und abends um 11 immer noch am E-Mails beantworten?
Faktisch ist es so, man hat eigentlich die ganze Zeit gearbeitet. Ja. Man ist aufgestanden, man hat gefrühstückt und währenddessen schon die ersten E-Mails beantwortet, die über die Nacht gekommen sind. Und als das letzte zu Ende war, ist man auch wieder ins Bett gegangen. Also man hat eigentlich nicht wirklich, obwohl man zu Hause war, kein wirkliches Privatleben gehabt.
Ja, und der Grund dafür ist klar, es ist die Jahrhundertkrise, wird geschrieben, der größte Wirtschaftseinbruch seit den 30er Jahren, seit der großen Depression, also zumindest die schwerste Krise seit dem Zweiten Weltkrieg. Und das sind Sie gefragt, Sie haben es angetönt in den Medien als Politikberater, als Experte und Sie sind Mitglied der Expertengruppe Wirtschaft. Sie beraten in dieser Funktion den Bundesrat. Wann haben Sie zuletzt mit Ueli Maurer gesprochen?
Gut, mit Ueli Maurer, das ist schon ein Weilchen her, das war in einer Bundesratssitzung, in dem tatsächlich auch ein paar externe Leute, unter anderem ich, dabei sein durften und den gesamten Bundesrat Rede und Antwort stehen durften.
Wie muss man sich das vorstellen? Der Bundesrat ist im Bundesratszimmer und Sie sind zugeschaltet oder wie funktioniert das?
Nee, tatsächlich, das war auch tatsächlich vor Ort. Also ich bin wirklich nach Bern gegangen.
Im Bundesratszimmer?
Im Bundesratszimmer selber. Natürlich, das war nicht der normale Zimmer, glaube ich, sondern ein Zimmer, in dem mehr Platz da war, damit auch die Bundesräte genügend Abstand voneinander halten konnten oder auch wir gebührend Abstand hatten zu all den anderen. Und dann konnte man aber trotzdem face-to-face miteinander reden über das, was momentan läuft.
Haben Sie dort präsentiert, Ihre Ideen präsentiert oder war das mehr so, Sie saßen dort und wenn der Maurer eine Frage hatte, dann hat er sich an Sie gewendet?
Sowohl als auch. Wir haben tatsächlich jeder von uns, der da war, ich war mit zwei anderen Personen dort, haben wir von vornherein zu hören bekommen, okay, gibt man eine ganz kurze Präsentation über ein gewissen Themengebiet, in meinem Fall natürlich über die konjunkturelle Lage der Schweiz und anhand davon kam dann eine Diskussion zustande.
Eine große Verantwortung, denke ich. Ihr Wort wird gehört, Ihre Politikempfehlungen, denen wird gefolgt. Wie gehen Sie damit um? Wie fühlt sich das an für Sie?
Ja gut, wir versuchen natürlich immer, unseren Beitrag zu liefern an das, was gefragt ist. Und es ist jetzt halt eben etwas mehr gefragt, als es normalerweise der Fall ist. Aber das ändert natürlich nicht an die Tatsache, dass wir auch jetzt versuchen, unser Bestes zu geben, auch versuchen, nicht unnötig Unruhe zu schaffen und auch wirklich akademisch fundiert zu argumentieren.
Und was jetzt passiert in dieser Krise ist, wir haben Unterstützung für die Wirtschaft, weil es hatten nicht alle ganz so hektisch wie Sie in den letzten paar Wochen. Ich denke an die Pizzaiola gleich bei mir um die Ecke, die hätte gerne einen hektischen Betrieb gehabt, hatte aber zu, jetzt hat sie offen, aber nur halb so viele Gäste wegen diesen Abstandsregeln. Ja, die brauchen jetzt Hilfe und die bekommen sie auch in Form vor allem von Kurzarbeit und einem Liquiditätsprogramm. Und ich möchte zuerst ein bisschen auf diese Kurzarbeit eingehen. In den USA gibt es keine Kurzarbeit und dort ist die Arbeitslosigkeit extrem gestiegen, 14,7%. In der Schweiz ist das viel, viel tiefer, dafür fast 2 Millionen Leute in der Kurzarbeit, fast 40% der Beschäftigten. Wahnsinnige Zahlen, wie geht das weiter?
Ja, wir hoffen, dass jetzt diese Phase der Kurzarbeit allmählich enden könnte. Das wird nur langsam gehen, weil Sie haben völlig recht, es gibt einige Firmen, die trotz der Lockerungsmaßnahmen noch immer nicht im Vollbetrieb sein können, weil einfach die Kunden fehlen oder auch die Abstandsregeln eingehalten werden müssen und man halt eben nicht in den normalen Betrieb reingehen kann. Also es wird noch eine Weile dauern, bis sich das normalisiert und wir werden dann auch sehen, wie viel von diesen Personen, die jetzt in Kurzarbeit sind, auch tatsächlich wieder zurückkehren können an ihren alten Job, an ihre alte Stelle und auch in welchen Fällen diese Firmen jetzt endlich dann doch sagen müssen, es tut uns leid, wir können in dem heutigen Umfeld nicht dieses Business weiter aufrechterhalten.
Wie sieht es aus bei der KOF? Gibt es da Kurzarbeit?
Nein, also wir sind hier im öffentlichen Bereich tätig und man kann im Allgemeinen sagen, das sieht man auch an den offiziellen Zahlen im öffentlichen Bereich, da gibt es faktisch keine Kurzarbeit. Die Mitarbeiter arbeiten von zu Hause und dort, wo halt im weniger gearbeitet wird, da wird weniger gearbeitet, aber es ist nicht so, dass wir die Leute in Kurzarbeit schicken.
Also Kurzarbeit, eine gute Sache, dass der Staat mehr oder weniger, der die Lohnkosten übernimmt oder zumindest einen großen Teil dieser Lohnkosten zahlt für die Firmen, damit möglichst die Leute den Job behalten können, in ein paar Monaten zurückkehren können. Problem mit der Kurzarbeit natürlich, aber es bezahlt nur die Löhne, es bezahlt nicht die anderen Fixkosten, die weiterlaufen, die Handy-Abos oder die Mieten, ein ganz großer Posten. So, wenn ich da nur ein Beispiel rausnehme, den Platten- oder Buchläden, denen geht schlicht das Geld aus. Und dann kam während des Lockdowns diese Idee auf, ja, kaufen Sie doch alle Gutscheine, dann haben diese Firmen genügend Geld, um ihre laufenden Rechnungen zu zahlen. Haben Sie das auch gemacht?
Ja gut, die Gutscheine, das ist eine gute Idee. Ich weiß aber immer noch nicht so richtig, in welchem Ausmaß das hier eine Entlastung gebracht hat. Ich denke, symbolisch hat es funktioniert und haben bestimmt auch in gewissen Bereichen schon. Also auch ich habe selber gewisse Art von Gutscheinen beschafft, aber das ist natürlich im Verhältnis zu was man normalerweise ausgibt, ein ganz kleiner Bruchteil.
Also nur eine sehr kleine Liquiditätshilfe des Herrn Sturm persönlich.
Ja, das ist eher symbolisch, würde man fast sagen. In dem Sinn war es viel wichtiger, dass auch der Bund hier ein Kreditprogramm in die Wege geleitet hat. Das ist zwar eine höhere Verschuldung für solche Unternehmen, die darauf haben zurückgreifen müssen, aber natürlich da waren die Volumina höher und bedeutender, so gesagt, und konnten die hoffentlich auf die Art und Weise eher überstehen.
Ja, Sie sprechen es an, mein 100-Franken-Gutschein an den Bücherladen, ein Tropfen auf den heißen Stein, aber es gab dieses riesengroße Liquiditätsprogramm des Staates, da war die Grundidee folgende, dass man Firmen mit einem funktionierenden Businessmodell am Leben halten wollte, durch diesen Lockdown durchbringen wollte und jetzt auch über die nächsten Monate retten will. Ueli Maurer hat es schön gesagt, wenn Sie Geld brauchen, gehen Sie zu Ihrer Bank und da bekommen Sie Ihr Geld. Natürlich bekommen die Firmen dort aber nicht nur Geld, sondern auch Schulden, weil diese Kredite müssen dann irgendwann zurückbezahlt werden in 5 bis 7 Jahren und das funktioniert nur, wenn das Geschäft dann auch tatsächlich irgendwann wieder läuft, wenn die Wirtschaft irgendwann wieder brummt. Ja, Herr Sturm, Sie wohnen am Bodensee. Waren Sie schon wieder in einem Restaurant mit Freunden, ein Bier trinken, ein schönes Abendessen?
Nee, ehrlich gesagt nicht, weil mir einfach die Zeit gefehlt hat.
Ihnen hat die Zeit gefehlt?
Ja, es ist ganz eindeutig, die Zeit hat gefehlt. Ich bin entweder im Homeoffice oder ich bin unterwegs, weil ich mit gewissen Politikern oder andere Verbände oder andere Organisationen rede, die dann nicht immer alles online machen. Aber ansonsten, ja, ich bin eigentlich fast die ganze Zeit am Arbeiten.
Fast die ganze Zeit am Arbeiten. Aber Sie sehen natürlich, worauf ich hinaus will mit dieser Frage, die Restaurantbesitzerin. Was macht denn die? Die hat einen Corona-Kredit aufgenommen, sagen wir 15.000 Franken, um die Mieten zu bezahlen. Jetzt ist der Lockdown vorbei, die Hoffnung ist groß, dass die Gäste wieder kommen. Aber wenn die nicht kommen, wie zahlt sie den Kredit zurück?
Ja, das ist tatsächlich eine große Frage. Ich befürchte, dass wir in diesem Gastgewerbe noch tatsächlich einiges an Insolvenzmeldungen sehen werden. Wie viel ist schwer zu prognostizieren, aber es ist relativ logisch, wenn auch jetzt und in den nächsten Monaten nicht die normale Kundschaft zurückkommen kann, sondern nur, ich sage jetzt mal salopp, die Hälfte oder noch weniger als die Hälfte, dann ist auch klar, dass viele von diesen Unternehmen mit so einem geringen Umsatz nicht überleben können.
Lassen Sie mich ein bisschen den Advokaten des Teufels spielen hier. Es gibt eine liberale Position, die spricht von konstruktiver Destruktion. Und da ist die Idee folgende, dass in einer Krise möglichst alle schwachen Firmen hops gehen, dass die insolvent werden und dass so dann die Arbeitnehmenden freigesetzt werden auf eine Art und Weise und die dann möglichst idealerweise, gemäß dieser Theorie zumindest, in produktive Unternehmen wechseln und dann stimuliert das Wachstum der Wirtschaft. Wäre es dann nicht gut für die Schweiz, wenn all diese schwachen Firmen, diese Restaurants mit ganz tiefen Margen, die nur so knapp überleben, wenn die jetzt alle insolvent würden?
Ich glaube, da muss man unterscheiden zwischen die letzten Monate, in denen wir wirklich in einer Lockdown-Situation drin waren. Und da muss man wirklich sagen, haben wir politisch beschlossen, als Gesellschaft beschlossen, in einen Winterschlaf gehen zu wollen, im Frühjahr so gesagt. Und da will man die Strukturen gerade eben erhalten. Da will man nicht, dass diesen Strukturwandel stattfindet, weil es sowieso eine außerordentliche Situation ist. Aber jetzt, wo die Welt sich allmählich wieder schrittweise normalisiert, kommt dieses Argument viel weniger zur Geltung. Also wenn wir jetzt hypothetisch wieder in einer Normalwelt wären, was wir leider nicht sind, dann würde ich auch sagen, okay, wenn dann eine Firma nicht überleben kann, dann soll diese Firma halt im Insolvenz anmelden und dann hoffentlich werden diese Personen in eine andere Branche, der erfolgreicher ist, so gesagt, eine neue Stelle finden. Hoffentlich. Das ist auch nicht einfach, das weiß ich, das geht auch mit Kosten einher, aber zumindest ist das das Prinzip der Marktwirtschaft. Jetzt sind wir in einer Twitter-Situation. Es ist sowohl noch ein bisschen eine Art von Lockdown, wir sind nicht in eine normale Welt zurück, aber wir versuchen allmählich in die normale Welt zurückzugehen und wir haben uns inzwischen auch realisiert, dass was wir heutzutage normal nennen oder nennen werden in den nächsten Monaten, vielleicht trotz allem nicht das ist, was es vor der Krise war. Also im Kontext des Gastgewerbes kann ich mir gut vorstellen, dass es noch viel länger braucht, bis wirklich die Touristen aus dem weiten Ausland, aus den Fernmärkten wieder zu uns kommen.
Braucht es dann noch mehr Hilfe für das Gastgewerbe?
Ja und nein. Also wie ich mein Beispiel jetzt ausführen möchte, ich glaube, es wird längere Zeit brauchen, bis die wirkliche Fernmärkte wieder in die Schweiz kehren, also diese Art von Touristen. Und da muss man wirklich sagen, das ist wahrscheinlich eine strukturelle Änderung, die stattfindet.
Und das ist gut, das soll auch stattfinden.
Das können wir nicht verhindern, das müssen wir akzeptieren. Es sind andere Verhaltensmuster, die wir wahrscheinlich auch nach der Krise längere Zeit, wenn nicht für immer, haben werden. Ja, und wenn das der Fall ist, dann kann man nicht sagen, okay, jetzt müssen wir diese Spezialbetriebe, die wirklich auf die indischen Touristen oder asiatischen Touristen oder amerikanischen Touristen sich spezialisiert haben, die müssen wir jetzt nicht irgendwie versuchen, am Leben zu halten, weil das wird nicht gehen. Dafür ist die Welt inzwischen eine andere geworden. Und dort brauchen wir also den Strukturwandel.
Die Welt wandelt sich also trotz Krise und wird vielleicht noch ein bisschen beschleunigt, dieser ganze Wandel durch die Krise. Wir haben jetzt lange über die Firmen gesprochen, über die Restaurants, über den Tourismusfirmen, die im Tourismussektor aktiv sind. Wir müssen aber auch darüber sprechen, wer die ganzen Hilfen eigentlich bezahlt. Wir haben die Kurzarbeit angesprochen, da ist der Staat, der da Geld an die Firmen schickt, damit die Lohnkosten gedeckt sind. Und dann haben wir auch die Banken, die ganzen Liquiditätshilfen zur Verfügung stellen. Nur nochmals die Erinnerung an Ueli Maurer, gehen Sie zur Bank, da bekommen Sie Geld. Also diese zwei Institutionen, die Geld jetzt in die Wirtschaft reinpumpen, vielleicht zuerst zum Staat. Ueli Maurer prognostiziert ein Staatsdefizit von 30 bis 50 Milliarden Franken. Eine Riesenzahl, das gibt es so in der Schweiz eigentlich nie. Und er hat in der NZZ gesagt, er fühle sich nicht mehr wohl in seiner Haut. Er macht sich Sorgen um die Höhe der angehäuften Schulden. Wie berechtigt sind diese Sorgen von Ueli Maurer?
Die Schweiz hat natürlich eine sehr gute Ausgangslage gehabt, indem wir eine Staatsverschuldung hatten von sage und schreibe 30% des Bruttoinlandsprodukts. Wenn wir das mit eigentlich meisten anderen Ländern, mit denen wir uns vergleichen wollen, dann sind wir Spitzenreiter gewesen. Also im positiven Sinn eine sehr tiefe Verschuldung.
Kein Grund zur Sorge für Ueli Maurer.
Und an dieser Hinsicht haben wir viel weniger eine Sorge als andere Länder. Wenn wir über einen Zusatz von zum Beispiel 30 bis 50 Milliarden reden, heißt das, dass vielleicht die Staatsverschuldung mit 10 Prozentpunkte steigen könnte. Also statt 30% hätten wir dann eine 40% Staatsquote, also Verschuldungsquote des Staates. Das ist mehr, das ist sicherlich nicht gut, aber es sind immer noch Summen, die wahrscheinlich über einen längeren Zeithorizont gut verkraftbar sind.
Also wenn Sie in der Bundesratssitzung hocken, dann sagen Sie dort, macht euch nicht zu große Sorgen, ihr müsst jetzt nicht anfangen zu sparen. Das häuft sich ein bisschen an, aber das kriegen wir dann schon irgendwie hin.
Ich denke tatsächlich, das ist eine sehr wichtige Aussage jetzt, dass wir nicht anfangen müssen, zu früh zu sparen zu wollen. Also wenn wir eine Hochkonjunktursituation zum Beispiel in 2-3 Jahren hätten, dann wäre das der richtige Zeitpunkt, um über Sparen nachzudenken.
Muss man dann sparen oder kann man sich einfach rauswachsen?
Das ist gerade der Vorteil bei der Hochkonjunktur, es geht einfacher, weil man wächst auch ein bisschen raus. Das ist richtig. Die Steuereinnahmen werden automatisch höher sein in einer Hochkonjunkturphase und damit wird auch die Verschuldung sinken können. Also es wird viel einfacher sein, um dann eine Art Normalisierung hinzubekommen.
Also der Langlaufverband oder die ETH, die müssen sich nicht sorgen, dass in 2 Jahren weniger Geld sprudelt.
Sie sollten sich nicht sorgen müssen.
Okay, schön gesagt. Lassen Sie uns über die zweite Geldquelle reden. Wir haben über den Staat geredet und jetzt vielleicht über die Banken. Die Banken, die stellen diese Kredite für die Firmen bereit, über dieses Liquiditätsprogramm. Und als das bekannt gegeben wurde, das war am 25. März, da habe ich live auf Twitter meinen Followern die Details dieses Programms bekannt gegeben, dass die alle informiert sind. Wann haben Sie denn die Details dieses Liquiditätsprogramms kennengelernt oder anders gefragt, waren auch Sie involviert im Design dieses Liquiditätsprogramms?
Nein, dafür stehen wir zu weit von der Politik weg. Wir sind wirklich im akademischen Umfeld aktiv und in dem Sinn versuchen wir Input zu geben, dort wo notwendig. Aber wir kommen natürlich nicht in diese Art von Detail-Implementierungsfragen mit rein.
Sie wurden also nicht gefragt, ob das eine gute Idee wäre, das über die Banken zu machen oder vielleicht über einen anderen Kanal?
Nein, da ist tatsächlich im politischen Prozess der Schweiz, sind da anderen wirklich viel näher dran, als wir bei uns in der Wissenschaft so gesagt.
Sie aus der Wissenschaft, aber die Wissenschaft hat natürlich die Aufgabe, das dann zu beurteilen, einzuschätzen. Was waren Ihre ersten Gedanken, als Sie gehört haben von diesem Liquiditätsprogramm?
Ja, ich glaube, das war tatsächlich ein sehr, sehr, sehr guter Schritt. Also ich glaube, der Schweiz kann sich auch im Nachgang immer noch als ein Land zeigen, der sehr adäquat reagiert hat. Wir haben diese Kurzarbeitmechanismen schon gehabt und diese Kreditprogramme wurden sehr schnell ins Leben gerufen und auch sehr unbürokratisch durchgeführt. Mhm. Im Gegensatz zu in vielen anderen Ländern haben wir ein funktionierendes Kurzarbeitssystem und es konnte schnell funktionieren und auch die Zusammenarbeit mit den Banken hat dafür gesorgt, dass die Kredite sehr schnell vergeben worden sind. Auch manche andere Länder haben ähnliche Programme gehabt, aber ganz oft hat es dort viel länger gebraucht, viel mehr Bürokratie gebraucht und das war natürlich nicht Sinn der Sache. Es ging darum, dass es schnell geht und da hat die Schweiz
es ging sehr schnell.
Also sicherlich für Schweizer Verhältnisse war es enorm schnell und das ist sehr zu begrüßen gewesen.
Auch sehr schnell ist es am 25. März gegangen auf meinem Smartphone, da kamen die Nachrichten nur so rein. Freundinnen, die mir geschrieben haben, Fabio, 40 Milliarden Franken, dass die Banken jetzt einfach bereitstellen für die Wirtschaft. Geht das überhaupt? Ich möchte diese Frage gleich an Sie weiterleiten. Woher holen die Banken dieses Geld?
Ja gut, die haben natürlich, im Prinzip ist das der normale Kreditvergabeprozess. Ja, es ist jetzt ein bisschen ausgeprägter in vielerlei Hinsichten, aber eine Bank hat diese Möglichkeit, um in dem Sinn Geld zu schaffen. Sie kriegt dafür natürlich
Collateral.
Das Bankensystem schafft es letztendlich selber, aber sie kriegen dafür ein Collateral zurück, also irgendwann eine Schuldschreibung so gesagt. Mhm. Also normalerweise ist es ein Haus, den wir verpfanden. In diesem Fall aus Bankperspektive ist es der Staat, der sagt, dass wenn was wirklich schief geht, dann wird der Staat dafür Borg stehen. Und in dieser Hinsicht weiß die Bank, dass es eine Verbindung angeht, eine Beziehung angeht mit diesen Kunden, aber diese Beziehung auch mittelfristig wieder aufgelöst werden kann und alles wieder zurückgedreht werden kann.
Was Sie ansprechen, ist die Bürgschaft des Staates. Da ist die Logik folgende, dass die Bank den Kredit gibt, einem kleinen Coiffeursalon, und falls dieser den Kredit nicht zurückzahlen kann, dann zahlt der Staat der Bank diesen Kredit zurück. Ein gutes Geschäft für die Bank, null Risiko und sehr viel Reputationsgewinn, oder wie sehen Sie das?
Tatsächlich, der Finanzsektor hat auch in diesem Fall relativ gut profitieren können von dieses Instrument. Sie stehen
auch finanziell?
Finanziell haben sie wahrscheinlich auch nicht unbedingt Negativgeschäfte drauf machen können. Sie haben es richtig formuliert. Im Prinzip, sie werden durch den Staat entlastet. Also das Risiko tragen sie im Großen und Ganzen nicht, nur bei den größeren Summen. Da tragen die auch ein gewisses Risiko, aber bei kleineren Summen ist es nur der Staat, der es zahlt. Und sie können sich natürlich refinanzieren mit einem negativen Zinssatz bei der SMB und kriegen quasi einen Nullzins oder einen sehr tiefen Zins über die Kunden zurück, so gesagt. Also in dem Sinn, auch fürs Bankensektor war das ein gutes Geschäft. Es hat natürlich Aufwand mit sich gebracht, auch Beschäftigung in dem Sinn. Also da sind auch Kosten bei den Banken angefallen. Aber im Allgemeinen kann man sagen, okay, es hat gut gepasst.
Aber das ist sehr interessant. Sie sagen, das Staatsdefizit, überhaupt kein Problem in der Schweiz. 10 Prozentpunkte mehr Schulden macht gar nichts, weil die Schweiz sehr, sehr wenig Schulden hat. Dann sagen Sie, die Banken, die können das Geld einfach selber schaffen, aus dem Nichts quasi, aus dieser Kreditgewährung raus. Geld ist also genug vorhanden in der Schweiz, scheint nicht das Problem zu sein. Und trotzdem, die Aussichten sind düster. Und deshalb schlagen Sie mit Alexander Radke und Daniel Kaufmann vor, noch viel weiter zu gehen, als man in der Schweiz je gegangen ist. Die Nationalbank, sie soll nämlich Gelder ausschütten an die Arbeitslosenversicherung. Jetzt, wenn man das ein bisschen bildlich darstellen möchte, wäre das vielleicht ein bisschen so, wie wenn ein SNB-Helikopter auf dem Bürkliplatz landen würde. Das ist dort, wo die SNB in Zürich den Hauptsitz hat. Dann würde man den beladen mit neu gedruckten Schweizer Franken, dann vielleicht nachts nach Bern fliegen damit, ins Mobischu-Quartier, wo die Büros sind der Arbeitslosenversicherung, und dann das vielleicht ganz unauffällig dort entladen. Das tönt ein bisschen wie im Krimi, aber in der Essenz wäre das natürlich tatsächlich so. Sie möchten Geld von der SNB an die ALV, an die Arbeitslosenversicherung verschieben. Herr Sturm, haben Sie zu viele Krimis gelesen? Funktioniert das?
Erstmal, wir sehen, dass sowas in der Praxis natürlich schon überall in der Welt geschieht. Also man nennt es nicht immer so und auch hier würde ich nicht so nennen, wie Sie es jetzt gerade genannt haben.
Aber es ist das.
Aber am Ende des Tages kann man es auch so umformulieren, das ist richtig, wie ganz oft so, sehr viele Programme kann man auf verschiedene Arten und Weisen präsentieren. Hier geht es um ein Form der Geldpolitik und wir haben natürlich das schon sehr ähnlich gesehen, wenn eine Zentralbank auf irgendeine Art und Weise Staatsanleihen aufkauft und das ist heutzutage gang und gäbe, ist das natürlich letztendlich was sehr Vergleichbares.
Es ist einfach sehr direkt, was Sie vorschlagen im Vergleich zum Ausland. Im Ausland kaufen die Notenbanken Staatsanleihen auf, die schon lange auf dem Markt sind, die irgendeine Bank hält oder irgendeine Privatperson hält. Sie möchten das direkt zum Staat verschieben. In der Literatur heißt das Helikoptergeld. Sie haben gesagt, man könnte das auch anders nennen. Wie nennen Sie es?
Also hier muss man aufpassen. In der Schweiz ist es so, dass es einen ganz großen Unterschied gibt zwischen den Sozialversicherungssystemen und den Staat, so gesagt. Ja, wenn man es so möchte, auch der SNB ist Teil des Staates auf eine gewisse Perspektive. Also ja, was wir in der Schweiz wahrnehmen, ist, es gibt den Finanzpolitik im Bund so gesagt und vielleicht Kantone und Gemeinde, die auch Finanzpolitik betreiben, die SNB. Und da gibt es auch ein Organ, eine Struktur, das heißt die Sozialversicherung, der ALV, die wirklich als ein technisches Instrument losgelöst ist. Ja? Und was eine der größten Gefahren ist, die man geldpolitisch begehen könnte, ist, dass man zu direkt Geld an den Staat gibt, damit die Regierung, damit die Politiker frei verfügen können über dieses Geld. Und das versuchen wir natürlich nicht zu machen. Was wir vorgeschlagen haben, ist was anderes. Wir sagen, gut, die SNB ist in einer Position drin, in dem es ganz schwer ist, um konjunkturell die Wirtschaft zu beleben, weil die Zinsen so unglaublich tief sind, dort kaum Spielraum existiert. Wechselkurspolitisch ist nicht viel mehr möglich, als was die jetzt schon machen, was schön ist und gut ist, aber mehr ist dort schwierig hinzukriegen. Also haben wir uns die Frage gestellt, wie kann man ein Instrument sich ausdenken, die dafür sorgt, dass die SNB konjunkturpolitisch die Wirtschaft unterstützen kann. Und das muss ein breites Instrument sein, wie die Zinsen. Und wir haben gedacht, hey, das können ja die Sozialbeiträge sein. Die Arbeitslosenabzüge in diesem Kontext. Ja, und da gibt es bei uns ein relativ technisches Instrument, die ALV-Versicherungen, wo quasi indirekt der SNB Geld reinstecken könnte, damit dieses technische Instrument in der Lage wäre, die Sozialbeiträge zu verringern oder zumindest nicht zu erhöhen, was sonst der Fall sein müsste.
Sie sagen, Sie möchten das Geld also nicht einfach dem Staat schicken, sondern einer sehr spezifischen Institution, die auch von der SNB gewählt werden kann. Die SNB könnte in Eigenregie entscheiden, wir möchten das Geld genau dorthin schicken. Ja. Spannend an diesem Vorschlag finde ich, wieso soll das die SNB entscheiden? Das ist ein politischer Entscheid. Wenn Geld einmal vorhanden ist, wieso nicht 246 Parlamentarierinnen das entscheiden lassen und nur drei Leute bei der SNB in Zürich?
Ein Zinsschritt wäre natürlich nicht anders. Wenn der SNB entscheidet, die Zinsen zu senken, in einem normalen Umfeld, wenn das möglich gewesen wäre, dann kreieren die ja faktisch auch neues Geld. Ja? Und da ist auch kein Politiker involviert, das ist eine Entscheidung, die der SNB selbstständig macht.
Vorschlag, ein geldpolitischer Vorschlag, nicht ein fiskalpolitischer
Richtig,
Vorschlag.
Richtig, das ist ganz wichtig. Wir versuchen hier einen Vorschlag zu unterbreiten, indem es die SNB ermöglicht, selbstständig, unabhängig von der Politik, die Konjunktur zu beleben.
Das ist ein sehr spannender, ein sehr innovativer Vorschlag. Wir alle wissen aber, dass Thomas Jordan, der Präsident der Schweizerischen Nationalbank, ist ein sehr konservativer Notenbanker, ein erfolgreicher Notenbanker, aber ein sehr konservativer Notenbanker. Meiner Meinung nach ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Vorschlag umgesetzt wird, ziemlich klein. Was aber ganz sicher ist, die Wahrscheinlichkeit da ist gar nicht klein. Der Sommer steht vor der Tür und auch das Ende dieses Podcasts steht schon fast vor der Tür. Und da habe ich noch eine Frage an Sie. Doch bevor ich zu dieser komme, möchte ich mich an Sie wenden, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und Sie um Ihre Unterstützung bitten, damit dieser Podcast nämlich weiterhin produziert werden kann, bin ich auf Sie angewiesen. Empfehlen Sie meinen Geldcast weiter und oder abonnieren Sie ihn gleich jetzt selbst auf Spotify, auf iTunes. Ich freue mich auch, wenn Sie mir auf Social Media folgen. Sie finden mich dort auf Twitter, LinkedIn, Facebook und Instagram. Alle Links sind unten eingeblendet. Ja, Herr Sturm, Ueli Maurer hat in einer Rede im Mai hat er gesagt, macht doch Ferien in der Schweiz, machen Sie Ferien in der Schweiz, wir brauchen das Geld im Land. Ich werde das tun, im Sommer werde ich in die Bündner Berge gehen. Wie sieht es bei Ihnen aus? Trifft man Sie auch im Engadin an?
Es kann gut sein, wir haben noch keine Ferienplanung gemacht, ehrlich gesagt. Wir sind schon in normalen Zeiten, sind wir sehr spät immer dran bei uns als Familie. Aber jetzt im Moment, der ganze Kopf steht nicht im Moment nach Ferien, steht wirklich immer noch im Zeichen des Corona-Krisis.
Reicht das für Ferien aber?
Wir werden sehen, wie sich das wirtschaftlich weiterentwickelt und was die Anforderungen genau sind. Und dann müssen wir sehen, irgendwann muss ich auch ein bisschen entspannen, das ist richtig. Und natürlich werden wir dafür nicht allzu weit reisen.
Das gönne ich Ihnen und ich danke Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Einschalten. Vergessen Sie nicht, den Podcast zu abonnieren. Es würde mich freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Dann spreche ich mit dem Chefökonomen der UBS Schweiz, Daniel Kalt. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit.